Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja. Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. It's coming home, it's coming home. Football's coming home.
Da, oh, da, 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 da. Mann.
Guten Morgen.
Oh, Misty Eye in the Morning. Also, ich kann jetzt auch irgendein Lied anstimmen.
Ja, es ging um Fussi,
ach,
Leute.
Um Fussi.
Ja, gestern.
Das ist Manfreds Abteilung.
Ja, das ist Manfred, aber auch meine Abteilung. Du guckst auch. Du guckst auch. Richtig gerne.
Ja, und wie?
Ja, ja.
Ah. Das muss ich ja zugeben, ihr Leute. Guten Morgen, ihr
Guten
Lieben.
Guten Morgen, moin.
Das muss ich moin. Ja zugeben. Ich gucke ja inzwischen richtig gerne Fussi.
Ja.
Ne?
Ja.
Das macht echt Spaß.
Jetzt hat Annika sich sogar eine App runtergeladen, ne? Wo du dann genau immer die Aufstellung und die Statistik und so.
Ja.
Und wir streiten uns auch nicht über Abseits oder nicht Abseits. Nein, die Phase haben wir hinter uns gebracht.
Ja, komisch, ne?
Mhm.
Irgendwer hat mal behauptet, wir Frauen würden Abseits nicht verstehen.
Ja.
Im Großen und Ganzen verstehe ich das. Es gab bloß einige Momente.
Im Großen und Ganzen.
Nein, einige Momente in diesen Sachen, wo es wirklich so um eine halbe Fußbreite und sowas ging, wo dann so ein Videoassist und dann wurde aber auch ganz genau die Linie und. Das fand ich dann doch schon langsam ein bisschen affig. Die haben doch da schon Linienrichter rumstehen, das müsste doch eigentlich genügen.
Nee,
ne?
Da wird jetzt der Video was. Denke ich auch, also man kommt sich ja so altmodisch vor. Es gab Zeiten, wo es einen Schiedsrichter gab und einen Linienrichter gab. Dann gab es, glaube ich, noch so einen Oberschiedsrichter, wenn es ja irgendwie so richtig Ärger gab und dann war es das.
Ging auch
und der Rest, ja.
Also auf jeden Fall wurde so ein Spielfluss nicht so.
Nee, ne? Und dieses Zeichen, was der Schiedsrichter, der macht da so ein Zeichen, so einen Kasten, malt er so einen imaginären Kasten und dann sagt er, ich muss mal Fernsehen gucken.
Ne?
Ich muss im Fernsehen mir ansehen, was da jetzt gerade gelaufen
ist. Vor meinen Füßen gelaufen ist. Das ist schon komisch.
Ja,
also
ja.
Ich glaube, das ist es auch, was mich als Psychologen dann doch irgendwie fasziniert, dass der Mensch so unglaublich, der möchte so sicher sein in dem.
Mhm.
Und damit ist es eigentlich sinnbildlich für vieles in unserer Zeit, dass man versucht, so sicher zu sein, um alles Schlimme irgendwie auszumerzen, alles, was falsch laufen könnte oder was da nicht hundertprozentig auf den Zentimeter genau da irgendwie, dann aber auch, anstatt sich auf die Augen zu verlassen oder auf das Gefühl, was man hat oder Erfahrung.
Nee,
ich fand das interessant, dass jetzt ein Schiedsrichter, ein deutscher Schiedsrichter hat beim Bundesgericht oder wo auch immer, den DFB verklagt, weil er die Altersgrenze nicht für gerecht findet.
Ja, mit 47, glaube ich.
Mit 47 müssen die aufhören. Andere Länder sind da schon ganz woanders, die machen das gar nicht mehr. Aber der DFG,
die anderen Länder, da muss nie bis 70 noch.
Ja, und er sagt natürlich irgendwie berechtigterweise, Mensch, lass doch das einfach den Leistungen entsprechen. Also wenn jemand fit ist und so, warum die Erfahrung?
Natürlich.
Abcanceln.
Ja.
Du musst für solche großen Spiele doch eine gewisse Erfahrung haben.
Also mich darfst du zum Thema UEFA bitte jetzt auch nicht befragen.
Ja, oder die UEFA, ich weiß es nicht.
Wer auch immer, aber das ist so ein Schweineladen und ich finde das alles so dermaßen auch korrupt, also ohne dass ich es jetzt beweisen kann, also vom Gefühl her, na doch, ich kann es auch, was ich so lese, wie da irgendwelche Gelder fließen und Katar, warum jetzt in einem Wüstenstaat die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Und dann haben wir auch im Fußball wird nun unglaublich viel Geld hin und her geschoben und unglaublich viel Geld verdient und da wird, und da kommen wir schon fast zum Thema, ne? Ich möchte nicht wissen, welche dunklen Seiten der Macht im Bereich Fußball da so abgehen. Oh. Und da haben wir schon, ne? Die dunkle Triade.
Genau, und wer dachte, wir unterhalten uns heute über chinesische Geheimbünde?
Ja,
richtig!
Doch, ist
richtig.
Es eigentlich schon.
Ja.
Ich meine, Hör mal, so Ikonen von früher. Okay, dass Uli Hoeneß sich dann da noch mit der Steuer ein bisschen vertan hat. Ja, Franz Beckenbauer ist ja nun auch nicht so ganz sauber anscheinend, da irgendwie. Also so Ikonen unserer Zeit.
Unserer Kindheit.
Unserer Kindheit, ja.
Unseres Babyzeit.
Also anscheinend ist für einige Menschen Macht und Geld und sowas so verlockend.
Macht vor allen Dingen.
Macht und ne? Dieses...
Und damit einhergehen. Also Geld ist für ja viele Menschen der Anfang der Macht oder ein Mittel, um ja. Macht auszuüben.
Ja. Ja. Übrigens interessant, kommen wir mal schon mal dazu. Vor Jahren, und ich fand diese Untersuchung so wunderbar, da haben, wer waren das? Doch, Dänisch, genau, wo wir sagen, Dänemark. Mhm. Dänemark hat ja gewonnen. Forscher aus Aarhus haben festgestellt, dass bestimmte Persönlichkeitstypen prädestiniert dafür sind, sich zum Beispiel mit Wirtschaft zu beschäftigen. Mhm. Also sie haben Studenten der Wirtschaftswissenschaften, der Psychologie und Jura und so weiter, bevor sie mit dem Studium so richtig begonnen haben, untersucht auf bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. So. Und da kam tatsächlich heraus, dass die meisten Psychopathen mit höchster Wahrscheinlichkeit bei den Wirtschaftswissenschaften sitzen. Das heißt, diejenigen, und da kommen wir zur dunklen Triade. Die dunkle Triade besteht ja aus drei Teilen eigentlich, nämlich aus Persönlichkeitsmerkmalen von Narzissmus, von Machiavellismus und von der Psychopathie. Mhm. Und Psychopathen für mich, Psychologen, eigentlich die schlimmsten Menschen, die es so gibt, weil Psychopathen sind skrupellos, haben gleichzeitig aber auch gewisse Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, aber das benutzen sie. Also sie leiden nicht richtig mit, sondern
also benutzen... Also es ist keine Empathie.
Es ist keine Empathie.
Aber sie sind intelligent, oder?
Mhm, sie sind intelligent, sind haben mit ihrem vermeintlichen Einfühlungsvermögen haben sie die Fähigkeit, andere Leute zu manipulieren. Also bestes Beispiel, solche Leute wie Heiratsspender und so, Hochstapler, sind überwiegend Psychopathen, die also schon in der Lage sind, überwiegend Frauen dann eben halt zu umgarnen und das soll es machen, um sie dann aber auszunutzen, um sie dann arm zu machen, um sie dann zu quälen, ich weiß nicht was. So, und Psychopathen, und das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, und psychologisch sind leider Gottes Persönlichkeitseigenschaften sehr schwer zu verändern. Das heißt, Psychopathen, wenn du die auch als Chef und das ist bekannt, dass in ganz, ganz vielen Chefetagen dieser Welt ganz, ganz viele Psychopathen sitzen, die eben die Fähigkeit haben, schon ihr Unternehmen zu lenken, aber vollkommen skrupellos sind. Und denen ist das sowas von egal, ob da jetzt Leute arbeitslos werden oder ob sie Leute schlecht behandeln. Nein. Also die wollen eigentlich, die wollen so, das sind so, ja, das sind wirklich auch Wirtschaftskriminelle zum Teil.
Aber damit würden sie ja also wirklich im besten Sinne dem Machiavellismus entsprechen.
Das ist dann wieder so, ne? Also wir haben Psychopathie, wir haben Machiavellismus.
Zurückzuführen Machiavelli. Auf Machiavelli, Niccolo Machiavelli. Mhm. Ist ein Staatsbeamter gewesen, um 1500.
Um 1500, so, so früh.
1469 geboren, 1527 gestorben.
Ja, ja.
Und der hat vieles geschrieben, aber unter anderem hat er aus heutiger Sicht ein Buch geschrieben, Der Fürst, Il Principe. Il Principe beschäftigt sich eigentlich damit, wie ein Renaissance-Herrscher zu sein hat.
Mhm.
Da dürfen wir nicht vergessen, wo wir sind, nämlich um 1500.
Mhm.
Der hat Fürsten kennengelernt, unter anderem hat er den deutschen Kaiser damals, den Habsburger Maximilian kennengelernt.
Ja.
Und kannst dich erinnern, dass wir Bilder gesehen haben in Österreich und
ja.
so. Dann hat er in Tirol getroffen, da wo wir immer gewesen sind, ja. Und der, das ist so, das, also, der hat das, also, wie soll man sagen, die Kurzform eigentlich ist, der Zweck heiligt die Mittel. Also, du kannst, es geht darum, mit allen möglichen Mitteln die Macht zu behalten. Genau. Er hat verschiedene Wege beschrieben, wie man an die Macht kommt. Er hat verschiedene Wege beschrieben, wie man die Macht hält. Mhm. Aber in allen hat er das so beschrieben, wie es in der Zeit am erfolgreichsten wäre. Mhm. Und wie er das beobachtet hat. Mhm. Er ist immer wieder ausgesandt worden an die Höfe, um Verhandlungen zu führen. Er war eigentlich ein Menschenbeobachter. Mhm. Er hat unter anderem Leonardo da Vinci kennengelernt.
Oh ja.
Und der auch Menschen beobachtet hat, aber natürlich eben auf einer medizinisch künstlerischen Art und er eben auf so einer Ebene der Staatsgeschichte. Und dieses Buch, Il Principe, dieses, wo es um diesen Renaissance-Fürsten und die Art der Machterhaltung ging, das hat er einem der Medicis gewidmet. Leider haben die Medicis ihm das Buch nicht abgekauft, also zu der Zeit. Er hat es eigentlich in Form, wie heißt das noch? Also zu der Zeit gab es eine Art, man hat Bücher ja per Hand geschrieben und sie dann verkauft an verschiedene Fürsten zum Beispiel. Und das Fürstenspiegel, ein Fürstenspiegel, das ist so eine Art, eine Lobhudelei für einen bestimmten, für einen bestimmten Herrscher. Aber man hat da drin eben auch so kleine Kritikpunkte, soweit man das konnte, ohne den Hals zu verlieren, so eingearbeitet damit. Und der hat das gelesen, es war wie ein Ratschlag, ein wohlmeinender Ratschlag. So war das, wurde das eigentlich gesehen.
Und hat nie was von gehört, du bist ja toll. Ja, ja, du bist klug, ich weiß.
Nee, es interessiert mich. Du weißt, meine Mutter hat diverse Bände von einem irrsinnig komplizierten wissenschaftlichen Text über Maximilian. Und da ist ein ganzer Teil drin, der sich mit Il Principe und Fürstenspiegeln und sowas beschäftigt. Okay. Und wir haben da viel drüber gesprochen früher, weil es eigentlich interessant war. Und das haben wir getan, bevor Machiavelli überhaupt in aller Munde war. Es gibt ja jetzt, oder gab es dann jetzt so eine Welle, wo Machiavelli nochmal so richtig hochschwemmte. Dann gab es so Bücher, Gebrauchsbücher, so Machiavelli für Frauen und sowas. Einfach, weil man sich damit beschäftigt hat, wie komme ich überhaupt jetzt in eine Position, in der ich was zu sagen habe und wie halte ich mich da? Darum geht es ja vor allen Dingen. Und gerade Frauen in der Unterzahl in vielen Unternehmen und in vielen Chefetagen haben sich natürlich schon die Frage gestellt, wie machen die Kerle das? Und da ist natürlich auf dem Wege dahin, ist man dann natürlich auch über Machiavelli gestolpert, weil, und da bist du jetzt nämlich genau an der Stelle, weil viele Wirtschaftsleute genau diese Persönlichkeitsstrukturen haben. Ja, heute wird, also das, was ich eben erzählt habe, dir, das ist der historische Hintergrund, aber der Begriff hat sich eigentlich dann so im Laufe der Jahre dann so durchgesetzt, auch als psychologisches Persönlichkeitsmerkmal. Und heute bezeichnen wir einmal Beobachtungen im Bereich der Staatsräson damit, aber auch und der Formen, aber eben vor allen Dingen auch der Persönlichkeitsstruktur damit. Das ist eben jemand, der mit allen Mitteln etwas durchsetzen möchte.
Und zwar also ohne Grenzen, also ohne schlechtes Gewissen. Also der sieht nur Menschen und beurteilt Menschen nur nach ihrer Nützlichkeit.
Richtig.
Wie weit können die mir helfen, irgendwie was meine Ziele zu erreichen? Der gilt eigentlich als heuchlerisch, unehrlich, als extravertiert auch oftmals. Also das sind so diese cholerischen Chefs auch, die den Laden zusammenscheißen und schreien. Hast du ja auch damals in der Redaktion so einige erlebt.
Ne? Und das hat der ständig gemacht. Und was haben die Leute gesagt? Ja, der entscheidet das aus dem Bauch raus.
Ja, weil er zu faul war.
Nee, weil er diese Machtposition hat und sie sich nicht getraut haben zu sagen, der Arsch ist total faul.
Ja.
und schreit nur die Leute zu.
Ich sag ja, ne? Er selbst ist eigentlich, ich meine, ich weiß aber auch, von wem du redest.
Ja, klar.
Also der nimmt keine Rücksicht, der weiß aber auch zwischendurch, was wird gerade so gut als gut angesehen, wie komme ich gut, wo, wie irgendwie an. Und verhält sich aber nur so, wenn es ihm persönlich zum Erfolg verhilft. Mhm. Also das heißt, wie soll ich sagen, der andere Mensch, sein Gegenüber, wird nur als Objekt gesehen. Mhm. Als Mittel, eben als Mittel zum Zweck. Und das ist absolut rücksichtslos. Der hat eben auch, das ist das, der hat null schlechtes Gewissen, der hat keine Angst vor Konsequenzen. Also, weil der stellt sich selbst auf so einen Podest, er findet sich selbst so toll und auch so hoch, dass er, also was soll mir passieren, es kann mir nichts passieren.
So hat allerdings Machiavelli die Leute, den Idealherrscher, nicht beschrieben.
Okay.
Sondern er hat ihn beschrieben als jemanden, der sehr wohl alle einsetzt, aber es zum Wohle seines eigenen Landes tut.
Okay.
Und hat aber auch beschrieben, dass welche Mittel er dazu braucht, um seine Macht zu behalten. Und da darf er sich ruhig auch der Gewalt bedienen.
Oh.
Und das ist natürlich aus heutiger Sicht, ist das natürlich genau so, dass dann genau diese Persönlichkeitsstruktur rauskommt. Genau.
Und die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu auch kein Problem hat, kriminell zu werden.
Mhm.
Die begehen Straftaten.
Richtig.
Also da wird halt eben halt die Steuer irgendwie hinterzogen oder sonst wie was. Und dann landest du eben wie ein bisschen in den Knast und dann kommst du wieder raus und kommst wieder in die Führungsetage, weil, naja.
So waren die Lebenswege damals aber auch. Machiavelli ist von seinem eigenen Obersten, ist er gefangen genommen worden, ist gefoltert worden von den Medici. Also der war Vizemensch da in Florenz, das ist ja Fiorentina gewesen. Das waren solche Lebenswege. Und sie waren alle, das ist so dieser Schneidepunkt zwischen das ist so diese Renaissance, die da so mitschwimmt und der, wo es so langsam anfängt, dass ein Fürst eventuell, also der Herrscher, richtig übersetzt könnte es auch Herrscher heißen,
ja.
dass der im Sinne seiner Bevölkerung überhaupt denkt.
Okay.
Das ist ja ein Gedanke, der erst durch den Humanismus überhaupt aufgekommen ist.
Ja.
Ne? Also von daher, was ist auch gar nicht, es ist auch gar nicht ganz klar, also dieser Machiavellismus wird Machiavelli so zugeschrieben. Ich glaube gar nicht, das steht auch überall, dass es gar nicht so klar ist, ob man Machiavelli dem Machiavellismus zuschreiben kann.
Mhm.
Also ich denke, der hätte da schon an einigen Stellen, also gegen dieses Rücksichtslose und gegen dies mit allen Mitteln, hätte er sich wahrscheinlich verwahrt, denn er hat immerhin auch einen moralischen Kompass im Grunde gesehen, also den ein Führungsmensch haben müsste.
Ja, und da, ich weiß, ich war mal auf einer Feier und da hat ein damals Vorsitzender der Deutschen Bank gesprochen und hat einen Vortrag über Moral gehalten. Einen Vortrag über Moral und er hat Wochen später ging es durch die Presse, wie er eben erstmal Leute Stellen abbaut, aber in Größenordnung, da wurde er ganz schwindelig. Und er, glaube ich, auch Verfahren dann hatte wegen verschiedener Delikte und so. Hat aber wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, über Moral geredet. Moral in der Politik und Moral in der Wirtschaft. So viel kannst du nicht fressen, wie du kotzen kannst.
Fragt man sich dann immer, kriegt er das selber nicht mit?
Nee.
Oder glaubt er wirklich, er würde selber diesem Maß irgendwo entsprechen? Ne?
Vielleicht. Und der war einer, so wirkte der auf mich. Eine Mischung, also dunkle Triade, da kommt nämlich der Narzissmus dazu. Das heißt, diese Selbstverliebtheit. Das sind Menschen, die wollen vor allen Dingen bewundert werden. Also der Machiavellist, der will seine Ziele erreichen. So, klar. Der Narzisst aber, der will vor allen Dingen bewundert werden. Mhm. Und die habe ich auch in meinem Leben schon ein paar Mal kennenlernen müssen. Mhm. Die sind so toll, die quatschen dich in die Ecke, wie toll sie sind. Mhm. Und wehe. Und die haben auch ihren Hofstaat so um sich herum, mhm. die alle Beifallklatschen, die, weißt du, wenn der so irgend so einen bescheuerten Witz reißt, den keiner so richtig versteht, mhm. aber es war ja ein Witz von diesem Chef, von diesem Narzissten. Also lachst du natürlich und stimmst mit ein und du hörst dieses unechte Lachen, mhm. immer so ein paar Fohlen zu laut, gerade auch von Frauen, von Männern auch. Und der sonnt sich dann. Also der will bewundert werden. Ja.
Aber ich meine, der kriegt ja auch das falsche Lachen mit, ne?
Nein.
Nö, ne?
Nein. Das ist dann so selektive Wahrnehmung. Der nimmt nur das wahr, was in sein Eigenbild mhm. passt. Ah, das ist auch so gruselig. Da, aber gerade so die, weißt du, die kennst du auch. Die triffst du oder du unterhältst sie oder was hast du unterhalten? Du redest mit dem und du kriegst nachher kein Wort mehr unter, weil der nur von seinen tollen Taten redet mhm. und was er alles vorhat und wie super er doch ist und wen er alles kennt. Und ist eigentlich, du wirst sofort degradiert zum Zuschauer, zum Klakör, zum Bewunderer eben. Mhm.
Und wenn du das nicht tust, dann hast du richtig ein Problem.
Dann hast du ein Problem, jo. Ja.
Ganz schlimm sind ja auch Narzissten in der Partnerschaft, mhm. weil du kriegst es ja nicht zuerst mit. Mhm. Also manche Narzissten kommen ja erst so langsam raus.
Ja, und die sind auch ganz schillernd und, mhm. und ist so interessant und unterhaltsam.
Ja, und du fühlst dich vielleicht als Frau, fühlst du dich toll, dass der dich bewundert oder dass der mit dir ausgeht mhm. oder sowas. Oder mhm. als Mann, dass diese tolle Frau mit dir jetzt unterwegs ist, die sieht super aus und wirklich, also... Und die hat eine erotische Ausstrahlung, dass du immer nur sabberst. Und, ja, und dann geht die, dann will die tatsächlich mit dir irgendwie was machen. Aber du kommst natürlich dann spätestens, wenn du mit ihr, ich weiß nicht, was ein Wochenende verbringen willst, und die kommt mit 3 Schrankkoffern, dann weißt du natürlich, ups, so ganz langsam wird es schwierig. Und wenn es immer nur um sie geht und immer nur um, dass sie bewundert werden will und dass alles, was nicht in ihre Richtung geht, sofort in die Richtung geht, du liebst mich nicht.
So.
Das heißt, du liebst mich nicht bedeutet, ich bin nicht das Zentrum deiner Gedanken und du willst womöglich ein Eigenleben haben, kommt ja gar nicht in die Tüte. Oh.
Und wenn du Widerspruch leistest oder wenn du sagst, nein, ich möchte heute mal einen Abend alleine verbringen oder ich treffe mich mit einer guten Freundin und guten Freund, dann hast du ein Problem.
Und wir, Entschuldigung, Leute, und habe eine Scheibe Knäckebrot gegessen und ganz ehrlich, das ist zwar zum Frühstück lecker, aber für den Podcast halt völlig untauglich.
Ach nee, okay.
Das hätte ich mir vorher denken können. Das kommt, weil du keine Pimmelbrötchen besorgt hast.
Entschuldigung, oh Mann, du, bring mich nicht unter Stress.
Ja.
Siehst du, du Narzisst.
Du liebst mich nicht.
Oh, ja, siehst du, da geht es ziemlich los.
Ne? Wenn du mich geliebt hättest oder lieben würdest, dann hättest du, warum hast du das denn bloß nicht gemacht heute Morgen? Du liebst mich doch.
Ja, siehst du, oh, Mann, du.
So mit zarter Stimme. Mhm. Also es geht überhaupt nicht darum, die Stimme zu erheben oder dann laut zu werden und gemein zu werden, sondern wirklich um dieses, ne? Mhm. Wie so eine, wie soll man es nennen? Emotionale Erpressung.
Das ist emotionale Erpressung.
Gruselig.
Und das schaffen die auch. Und die hören jetzt kommunikationstechnisch, ne? Wir wissen ja, es gibt ja das Beziehungsohr und das Appellohr und so, ne? Schulz von Thun, bei dem wir ja studiert haben, wir waren. Die versuchen dich immer auf dem Appellohr zu kriegen. Mhm. Das heißt, dass du wirklich was für die tun sollst. Und hören ganz feinfühlig auf dem Beziehungsohr. Mhm. Da geht es alles so um die Beziehung. Also na, bei denen, du tust, wenn du mich liebst, dann machst du genau das, was du eben gesagt hast.
Mhm, genau.
Und bei den Psychopathen geht es vor allen Dingen darum, die haben Bock auf die Handlung an sich. Für die ist das Spiel mit Macht und mit Geld. Für die ist das für die ist das richtig geil. Wie kann ich Leute manipulieren? Wie schaffe ich das? Also das ist für die wie so ein, ja, wie so ein Game, so, ne? Und sie fühlen sich eben geil, wenn sie Leute über den Tisch ziehen. Sehen, also gucken dann auch auf andere, die vielleicht moralisch sind und sagen, nein, ich zeig dich nicht an oder ich mach da nicht mit oder wie auch immer. Das sind für die Schwächlinge. Ja, muss kein Mensch haben.
Wie ist denn ein Psychopath in der Beziehung?
Ganz schrecklich. Weil der ist auf der einen Seite, er kann sich verstellen, also beziehungsweise er kann die Seiten, was so Empathie jetzt im Bilde dabei, die kann er schon manipulativ rausholen. Sodass du als Mann oder als Frau das Gefühl hast, ja, der oder die, die liebt mich wirklich und ich kenne ja die wahren Seiten in ihm oder in ihr, ne? Weil der kann ja ganz einfühlsam sein und er kann so lieb sein und er kann so. Und es ist aber nur Teil seines Spiels. Er benutzt es nur, dieses Liebsein in der Beziehung, um letztendlich dich nachher vielleicht auch eiskalt abzuservieren, wenn er keine Lust mehr hat auf dich, wenn er oder benutzt dich, um irgendwie Geld zu kriegen. Ich kenne genügend Frauen, gerade Frauen, die auf Psychopathen reingefallen sind, die denen ganz viel Geld gegeben haben oder der gesagt hat, wenn du mich liebst, dann kaufst du mir den Laden oder dann bürgst du für irgendwas. Und dann hängen sie da und müssen, was war das, 500.000 Euro oder sowas erstmal abbezahlen, nebenan, weil sie waren so blöd und haben gebürgt. Und der schon, wer weiß wo.
Ja.
Und die haben jeden Monat über Jahre, Jahrzehnte hinweg die Quittung von dieser Beziehung. Leute. Aber es ist schwer, sie wirklich zu erkennen. Das ist immer so. Also man sollte dann, wenn man das Gefühl hat, ich werde manipuliert in der Beziehung und es kommen immer mehr Anzeichen dazu und man schafft es selbst, man traut sich dem nicht, dann hat man vielleicht eine gute Freundin oder einen guten Freund und was meinst du dazu? Oder man geht auch wirklich zum Psychologen und sagt, ich habe eine Beziehung und ich denke so und so, was meinen sie dazu? Denn oftmals in der Beziehung, man ist selbst so verstrickt da drin, dass man nicht mehr objektiv sehen kann und man will es auch nicht sehen. Man möchte nicht sehen, dass der Mensch, den man eigentlich ja liebt, dass der psychopathisch ist, das heißt, dass der mich eigentlich nur benutzt oder dass er nur, okay, Narzissmus, das kennt man dann, dann sagt man, okay, ja, der ist selbstverliebt, so und so, aber nicht in einem Maße, dass er einem so wirklich wehtut und schlecht tut. Und ein Machiavellisten, naja, wie erkennt man den? Da kommt so was Böses mit dazu, in dieser Form von Machiavelli.
Ja, also so wie es in der Psychologie benutzt wird, ist doch, dass jemand, der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt, kurz gesagt, der will auf jeden Fall, also beispielsweise in einer Beziehung, die Macht behalten. Das heißt, er wird darauf drängt, dass er Erlaubnisse erteilt.
Ja.
Also, ich sehe das einfach nicht so gern, dass du abends unterwegs bist. Und er wird so lange nöckern und meckern und zicken, bis du tatsächlich sagst, okay, ich gehe nicht.
Genau.
Weil du einfach die Schnauze voll hast, dass der jetzt schon 4 Wochen lang Theater macht. Und sagt, du ich habe Angst um dich. Ich denke einfach, wenn du abends alleine unterwegs bist, nächsten Tag kriegst du irgendwo einen Ausschnitt aus der Zeitung. Guck mal hier, da ist eine Frau vergewaltigt worden. Ich möchte das ja nicht verbieten, aber ich habe da einfach ein schlechtes Gefühl.
Und ich mache es ja nur, weil ich dich ja liebe.
Ja.
Das ist ja nur Liebe. Sonst, also, weißt du, du bist das Wertvollste, was es gibt für mich auf der Welt. Und du willst ja auch nicht, dass ich mir ständig Sorgen um dich mache.
Richtig.
Du möchtest doch auch. Und du liebst mich doch genauso.
Ja.
Und wenn man sich liebt, dann will man, dass es dem anderen gut geht. Also bitte.
Na, sei vorsichtig. Lass das an dem Abend. Dann kommt die Freundin irgendwann vorbei, mit der du an dem Abend, ja, was weiß ich, was zu dem Konzert willst. Dass du sie mitschleifst. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Mhm. Es geht darum, dem anderen, also es ist sehr viel komplizierter eben, es geht darum, dem anderen den eigenen Willen abspenstig zu machen und ihn irgendwo devot zu halten. Mhm. Gruselig. So, jetzt haben wir ja diese dunkle Triade, also ja, lauter Eigenschaften, die wir alle ganz dufte finden. Mhm. Was ist denn aber, wenn jetzt jemand alles vereinigt ist? Gibt es das?
Ja. In unterschiedlichem Ausmaß sind meistens so, aber doch, natürlich, klar.
Weil das, die Übergänge sind ja geradezu fließend.
So ist es. Und da wird dann irgendwie ein ganz großer Chef von irgendeinem riesigen Weltkonzern wahrscheinlich.
Ja.
Also nochmal, der Ursprung war ja diese Studie von Aarhus, der dänischen Universität. Mhm. Und ich bin ganz stolz, dass nämlich die Psychologiestudenten, die wurden ja auch befragt, in all diesen drei Eigenschaften ganz unten waren, also so gut wie kaum messbar und gar nicht. Und die Herrschaften, die Wirtschaftswissenschaften studieren gerne sich im oberen Bereich, auch die Juristen, auch ziemlich weit oben.
Bewegt, ne?
Auch darüber. Ja. Und das nochmal, die haben gesagt, wir wollen, die Forscher, wir wollen das nicht erst am Ende des Studiums, weil da können wir ja denken, die wurden schon mal daraufhin trainiert oder so. Nein, wir wollten wissen, ist eigentlich, also neigen Leute, die in diese Richtung studieren wollen oder anfangen, neigen die dazu, in dieser dunklen Triade auch besonders sich zu Hause zu fühlen, also diese persönliche Sachen zu, ja, und das ist so. Und ich glaube auch, das ist so, dies, und da sind wir beide so weit davon entfernt. Weil natürlich, wir verdienen auch unser Geld und natürlich wollen wir auch, dass es uns gut geht, aber also ich persönlich, ich bin da nie jetzt so hinterher, dass ich sagen würde, oh Gott, oder ich bescheiß jetzt oder ziehe Leute über den Tisch. Und
also komm.
Nee.
Also ich meine, vieles im Leben gemacht, aber wenn es die Möglichkeit gab, sind wir verreist ohne Ende.
Ja.
Wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie ein bisschen Geld zusammenzuklauben und irgendwas davon vielleicht zu kaufen, dann haben wir uns nie ein großes Auto oder sowas vorgestellt. Wir haben eine Kamera gekauft oder so. Irgendwie.
Und so, wenn ich überlege, so wenn wir für andere Filme und so arbeiten, dann gucken wir uns die Größe der Filme an und machen das Robin Hood mäßig, ne? Also den Reichen nehmen und den Armen geben, weil dann gibt es auch andere, die ganz wenig haben oder nur klein sind, aber wo das Projekt interessant ist. Oder auch ganz unprofessionell, weil wir die Leute einfach mögen. Und dann sagen wir aber unter dem Siegel der Verschwiegenheit, du sagst aber nicht, was wir jetzt dafür nehmen, weil das verdirbt uns den Preis, aber komm, so machen wir das dann. Ja, genau. So ist es.
Ja.
Auch wenn also, ich mir überlege, so für Beratung, also bei privaten Geschichten. Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren bin ich mir meinen Preis nicht nach oben gegangen.
Also innerhalb der, dafür, dass du ja auch noch ein bekannter Psychologe, also da haben wir in anderen Bereichen, kennen wir da Leute, die hätten die deinen Status oder so, dann würden die noch mehr nehmen.
Nö. Wie soll ich
sagen? Die nehmen auch alle mehr.
Ja, sollen sie. Ich weiß, das ist...
Aber das finde ich dann schon...
Also es ist so alles auch schon wieder alles so schön. Man kann ein bisschen darauf zurückblicken. Ich habe ja ganz früher auf einem Weltkongress der Psychologie in Hamburg habe ich daran teilgenommen. Und habe ja damals da auch Paul Watzlawick kennengelernt, den tollen Psychologen, wo ich nachher in Amerika war. Und du ja auch. Und da gab es so andere, auch weltbekannte Therapeuten. Und da war einer, genau, dem wurde die Frage gestellt, sag mal, wenn du einen Freund hast oder eine Freundin und da sollst du einen Tipp geben, welchen Psychologen soll sie denn mal aufsuchen? Mhm. Also wen würdest du ihr empfehlen? Und das weiß ich noch, da hat er gesagt, ganz ehrlich, ich würde erst mal denjenigen empfehlen, der in seinem Honorar relativ niedrig und human ist. Den würde ich erstmal mir genauer angucken. Weil das ist schön. Diese anderen, die gibt es ja auch, die ein Vielfaches von denen nehmen. Die, wo du denkst, wie, also ich selbst würde denken, meine Güte, also ja, natürlich helfe ich und natürlich habe ich über die Jahre hinweg Erfahrung, aber ich bin doch nicht einer, der, was nimmt ein Kollege da, 350 Euro die Stunde?
Oh Gott.
Ja, so, woher? Da würde ich mich schon unwohl fühlen, weil ich denke, ja, da muss ja jedes Wort Gold wert sein.
Ja.
Und jede Minute muss ja gespickt sein mit Input und da ist auch keine Zeit für ein nettes Fläuschchen oder mal einen Witz oder mal übers Wetter reden, wenn es angebracht ist. Nee, also ich muss mich wohlfühlen, auch in der Beratung. Und dazu gehört auch, dass ich ein Honorar nehme, wo ich mich auch wohlfühle mit. So.
Aber den Tipp, den finde ich ja auch gut, aber unsere Gesellschaft funktioniert ja leider ein bisschen anders. Da werden ja wirklich Leute danach beurteilt, wie teuer sie sind.
Ja.
Und wenn das ein teurer Psychologe ist oder ein also denk doch an Unternehmensberatung oder sowas, an Coaching. Mhm. Wenn das ein richtig teurer Coach ist, der wirklich richtig Kohle nimmt, richtig, wo dir schlecht wird, der wird dann gebucht von irgendwelchen Promis oder sowas.
Gerne. Nimmt sie.
Ne?
Nimm hin.
Wo ich dann immer noch denke, bitte. Mhm. Ich fände es natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, fände ich das auch prima, da Hunderte irgendwie einzustreichen als Coach. Aber genau wie du hätte ich ein unglaublich schlechtes Gefühl dabei.
Dieser Druck, der denn da ist, also der Erwartungsdruck, und wir alle kochen nur mit Wasser.
Ja,
so.
Natürlich.
Es geht nur darum, du hast ein paar mehr Erfahrungen und so. Aber du bist kein Guru und du bist kein Superpsycho oder irgendwas. Nein. Außerdem, jeder Psychologe ist nur so gut, wie er auch den Kontakt herstellen kann zu den Leuten, mit denen er arbeitet. Gut, das kann der eine mehr, das kann der andere weniger gut. Aber dieses Gefühl, also ich möchte nicht dieses Gefühl haben, ich bezahle jetzt so und so viel Geld, dann muss das jetzt aber auch wirklich hinhauen.
Ja.
Also ich möchte auch die Option haben, dass es nicht, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin.
Richtig.
Und das ist alles irgendwie, nein, ich möchte frei bleiben. Und dazu gehört auch,
man möchte einfach ja auch normal helfen und ich denke, das muss auch eine Normalität haben, das Ganze. Es ist ein normaler Job und irgendwie hat das auch ein bisschen was vom Handwerkern an sich. Also darf das ruhig im Bereich der Handwerker liegen. Also
ja, da müsste ich dann doch ein bisschen mit dem Honorar anziehen, weil ich habe dann tatsächlich mich so an Handwerker auch gehalten, die nehmen so mehr Geld.
Also inzwischen nehmen die mehr Geld.
Die nehmen mehr
seit 20 Jahren nicht mehr Geld. Aber das bewegt sich ja langsam in einem Bereich, den sich normaler Mensch dann nicht mehr leisten kann.
Und ich möchte gerne mit normalen Menschen. Ja, und ich möchte auch gerne mit normalen Menschen. Und ich habe die ganze Bandbreite, das weißt du ja. Und auch dieses, ich kenne Menschen, die so Edelberatung machen, wenn du so willst. Wie nennt man die mal? Also die so. Und die haben eine Fähigkeit, jetzt kommen wir wieder zu unserer dunklen Triade, es tut mir leid, sie können manipulieren.
Mhm.
Also wenn du denen zuhörst, sie können sich wunderbar ausdrücken. Sie können erzählen und das ist schillernd. Und sie gucken dich dann so an, wenn du das nicht verstehst, was er jetzt gerade sagt, dann bist du doof. Und dann brauchst du ihn auch. Und sie gucken dich so wissend an. Mhm. So. Also eigentlich das Geschehen, was dann vielleicht Menschen auch vom Psychologen haben, dass ich also hinter die Großhirnrinde gucken kann und direkt ins limbische System reinstochern kann und ja, so. Genau. Und eigentlich halt den Röntgenblick habe.
Mhm.
Und dieses Geschehen bedienen die dann auch.
Gott.
Und dann, und der Erfolg gibt dann mal wieder recht. Und dann haben sie vielleicht auch Erfolg und dann, ja.
Ja, naja, natürlich. Denn wenn das und Ganze so ist, wie es dann sich darstellt, dann muss es ja was bringen.
Und so ein.
Und schon setzt es ja was in Gang.
Natürlich. Und so ein, wenn du im Bereich Wirtschaft tätig bist und du hast es mit diesen Narzissten zu tun, mit den Machiavellisten, mit den Psychopathen, die wollen natürlich auch das Gefühl haben, ich habe jetzt hier mit dem Sahnehäubchen zu tun, der Psychologie der Beratung. Mhm. Und nicht mit irgendeinem kleinen Fuzzi. Ich will ja. Mhm. Und da musst du, dann kannst du nicht hier mit so einem kleinen roten Auto vorfahren, sondern da muss schon die richtige Marke und das richtige Format da. Mhm. Wichtig, glaub mir, die achten da drauf.
Ja, ne?
Die achten da drauf. Mhm.
Ich werde das nie vergessen. Ich habe doch eine Zeit lang in einer Redaktion gearbeitet. Mhm. Und kannst dich erinnern, du hast mich doch morgens zur Redaktion gefeiert.
Und mit so unserem kleinen roten Kadett, der war klasse, ja, genau.
Mit dem kleinen roten Kadett und dann ist so der stellvertretende Chefredakteur bei mir im Büro erschienen und sagte, seien Sie mal, Frau Lohstroh, Sie können sich doch aber schon ein richtiges Auto leisten.
Ja, ist auch richtig, vier Räder.
Du, und ich ohne Führerschein, ich habe ja nie einen gehabt, das wollte ich, also mich interessieren Autos, im Minusbereich. Mhm. Wirklich gar nicht. Kann ich auch nicht unterscheiden. Jedenfalls die modernen nicht. Ein Bugatti fand ich noch irgendwie toll, aber den fährt ja kein Mensch mehr. Mhm. Also so habe ich überhaupt kein Verhältnis zu, gar nicht. Nee. Und ich war so erschüttert darüber. Also wirklich, der hatte von oben von seinem Büro uns unten gesehen. Und irgendwie, das war jetzt mal rumgekommen.
Und ich hätte doch wirklich meinen Porsche dann mal rausholen können.
Ja. Ja, Mann, ist doch Psychologe. Mhm. Und Sie doch auch. Sie können sich doch bestimmt ein größeres Auto leisten.
Mhm. Können schon, wollen wir aber nicht. Warum?
Ich wusste überhaupt nicht, was ich darauf sagen sollte. Also ich war so richtig so völlig irritiert. Und sagte, also mir reicht die Länge eigentlich. Und die Höhe,
also, was ist, wenn wir das Ding vollgepackt haben? Wir sind bis zum Nordkreis damit gefahren.
Irgendwie sowas.
Wir sind bis nach Portugal und Spanien damit. Ja. Okay, dass der nachher auf dem letzten Loch da geröchelt hat, der Wagen, das ist eine andere Geschichte.
Und dass wir natürlich, als wir auf irgendeinen Berg da hochgefahren sind, ich weiß jetzt gar nicht,
Gotthard
oder in der Schweiz, da sind wir da irgendwo hochgefahren, da mussten wir dann mit der Heizung anfahren und auf einem Fenster bei 35 Grad im Schatten im Hochsommer, weil, wie war das noch?
Der Motor lief ein bisschen sehr warm.
Aber das war nur ein Kleinigkeit. Also keine...
Ja. Dass uns die Laster nachher mal überholt haben.
Ja, gut.
Ja. Aber wir hatten noch Zeit.
Wir hatten ja Zeit und also mich hat das überhaupt nicht interessiert. Und wir haben immer noch ein kleines rotes Auto.
Ich könnte die hier, also die rote Autos mögen wir.
Mögen wir, irgendwie sind die uns immer hinterhergelaufen. Und ich kann bis heute nicht sagen, welche Nummer das jetzt... was für ein Typ das da ist.
Musst du dich auch nicht mit beschäftigen.
Das interessiert mich gar nicht. Ich kann das Ding sowieso auf dem Parkplatz nur finden, wenn Tilly daneben steht.
So.
Weil dann kann ich Tilly sehen. Das Auto kann ich nicht entdecken. So. Ich bin schon an dem Ding vorbeigelaufen.
Ich weiß. Ich saß drin.
Oh Mann.
Also von daher.
Und damit bin ich für diese Gesellschaft auch nicht tauglich.
Ja, also wir passen in diese dunkle Triade.
Irgendwie nicht so ganz rein. Da muss ich doch mal was ändern, Mensch.
Findest du?
Ja, ich muss doch noch mal so richtig erfolgreich werden. Was bitteschön ist daran so erstrebenswert? Kommen wir jetzt mal, weil wir sind ja noch dabei.
Ja,
irgendwie.
Wir sind auch schon bald fertig. Mensch.
Oh Gott, echt? Ich wollte ja nur wissen, eigentlich um das auch zum Abschluss zu bringen.
Ja.
Wir haben ja jetzt geklärt, wie jeder einzelne Typ aussieht, was das so ist. Wie das in der Psychologie so, was das für Begriffe sind. Es ist eigentlich das personifizierte Böse, wenn man alles zusammenfassen würde. Der Teufel vereinigt eigentlich so, also sinnbildlich, alles da drin. Ne?
Ja.
Was genau bringt jetzt aber einen Menschen dazu, so zu sein? Warum ist so ein Mensch so? Warum ist für einen Menschen eine Machtposition das Wichtigste?
Also die ich kennengelernt habe, die in diese Richtung gehen, sind ja nicht umsonst irgendwann bei mir gelandet. Und innen drin, wenn die so ganz ehrlich sind für sich, wissen sie, dass sie innen drin gar nicht so toll sind. Wissen sie, dass sie innen drin auch eigentlich gar nicht so glücklich sind, obwohl die ein dickes Bankkonto haben und eine große Firma haben und so. Ich habe Leute in meinem Leben kennengelernt, die diese dunklen Eigenschaften wirklich schon einen gewissen Ausmaß haben und die innen drin sagen, irgendwie ist das scheiße. Aber ich bin da reingeraten und jetzt kommt's. Ich habe irgendwann gemerkt, es gefällt mir und ich kann es. Und ich bin da in diese Richtung dann auch ganz, manchmal auch ganz bewusst abgebogen. Und fand es toll, diese Macht zu haben. Finde ich bis heute immer noch toll. Mhm. Aber spätestens, als ich jetzt meine dritte Beziehung in Sand gesetzt habe, oder als ich plötzlich gemerkt habe, dass mein Herz nicht mehr mitmacht, dass ich krank geworden bin, habe ich irgendwann gemerkt, das kann nicht sein. Mhm. Aber sie haben es irgendwann, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, das heißt, es stecken, man darf es ja kaum sagen, aber es ist ein Stück weit auch Veranlagung, ja. Mhm. Also zum Beispiel die Veranlagung, nicht einfühlsam zu sein. Mhm. Kann man auch trainieren, da haben wir wieder unsere Bindung, wenn du es als Kind nicht gelernt hast, feinfühlig zu sein, wenn du als Kind nicht beigebracht bekommen hast, dass andere Menschen wertvoll sind und dass man mit ihnen anständig umgeht. Und wenn du gelobt worden bist, wenn du manipulativ warst und Leute beschissen hast, Tendenzen. Und das ist auch so meine Erfahrung. Kein Verhalten kommt irgendwie so aus dem Nichts. Es hat immer, wenn du genauer guckst, es hat immer irgendwie eine Funktion. Mhm. Und diese Herrschaften, die in diese Richtung abgebogen sind, bekommen viele Glücksgefühle, viele Bestätigungen, wenn sie wieder ein geiles Geschäft abgeschlossen haben. Mhm. Scheißegal, dass ein paar tausend Leute eben ihre Arbeit verlieren, aber ich habe den schön über den Tisch gezogen. Mhm. Wenn du am Flughafen sitzt, dann siehst du manchmal, wie der Shampoos kreist. Und da denke ich mal, okay, wen habt ihr da wieder über den Tisch gezogen? Ne? Mhm. Also es geht letztendlich darum, deren Verhalten wurde irgendwann verstärkt durch auch durch Glücksgefühle und durch Bewunderung.
Also ich denke, da gehört eine ganze Menge dazu, bis man so dann wird. Also Bestätigung in der Richtung, bestimmte Konstellation im Elternhaus oder wo auch immer, in der Ausbildung, wahrscheinlich schon im Kindergarten oder im Nicht-Kindergarten, keine Ahnung.
Das sind die schon kleine Regenwürmer gequält haben, ich schwör's dir.
Ja, genau. Der arme Regenwurm.
So.
Mensch, ich habe schon wieder Mitleid mit dem Regenwurm.
Mit dem Regenwurm. Irgendwann habe ich mal auch lange hier eine Untersuchung gelegen, dass wirklich schon ein Tierquälerer auch im Kindesalter ein Prädiktor und eine Vorhersagekraft hat für Leute, die nachher mit dem Gesetz zum Beispiel einen Konflikt haben.
Richtig. Mhm. Also wenn ich meine Krimis lese, dann ist es oft so, dass gesagt wird, der hat schon im Kindesalter dann doch ein bisschen die Katze gewirkt.
Ja, so.
Ne?
Ach, ich auch einen Patienten, der hat wirklich... Oh Gott, nee, erzähl ich nicht.
Frühstück.
Na, ja, so.
Also du weißt doch, kleine Kinder und kleine Hunde.
Nee, das ging um eine Katze.
Ja, und kleine Katzen. Weißt du eigentlich, dass kleine Katzen so niedlich
natürlich
sind?
Natürlich.
Und du hast eine Katzenallergie.
Katzenhaarallergie.
Ja, Katzenhaarallergie. Ja.
Und ich mag keine Nacktkatzen, nein. So.
Nee, so niedlich finde ich die auch nicht.
Nee. Jetzt kommen wir zu den Katzen und ich glaube, jetzt ist es langsam an der Zeit.
Genau, ist gut.
So, das war das Thema. Danke für die Ausführung zum Thema Machiavelli.
Ja, durchaus, danke.
Das ist erstaunlich, was Annika alles so raushaut, ne? Und
ich habe mich da leider lange nicht mit beschäftigt.
Ja, aber dafür blieb auch noch allein über.
Ja.
Schön. 1500, du.
Ja.
Und ähnliche Mechanismen funktionieren heute noch, ist das irre?
Also ich glaube, würde Machiavelli heute den einen oder anderen Großkotzenden sehen, so der irgendwo in der Machtposition ist.
Dann würde er sagen, Kollege?
Würde er bestimmt Ähnlichkeiten sehen.
Ja, ne?
Ja.
Würde er sagen, hast mal ein Buch gelesen, ne?
Ja, also leider waren Hitler und Mussolini haben dieses Buch geliebt.
Ja?
Ja. Okay. War jedenfalls in deren Schränken zu finden. Also, ja. Aus gutem Grund. Na?
Kein Kafka, kein Brecht, kein Hesse. Nein.
Nö, das haben sie dann eher auf den Scheiterhaufen geschmissen. Hm. Wer sagte noch, man sollte die Bücher lieber lesen, anstatt sie zu verbrennen?
Genau.
Indiana Jones.
Indiana Jones. Sean Connery. Menschen wie du sollten die Bücher, die sie verbrennen, lieber lesen.
Nee.
So genau. Ein geiler Satz.
Ja, der ist gut, ne? Na? Fand ich auch. So, ihr Lieben.
Ja.
Jetzt haben wir ganz lustige Sprünge von Machiavelli zu Sean Connery und zu Mussolini gemacht.
So ist das beim Frühstück.
So ist das beim Frühstück. Und derweil habe ich, du hast ein Laugenbrötchen hast du gegessen, ja, heute Morgen. Hm. Mit frisch gemachter Erdbeermarmelade.
Ich habe 5 Kilo Erdbeermarmelade noch vorgestern gemacht.
Mhm. Hat er hier alleine gekocht. Hat er gekocht.
Mit zum Teil noch ziemlich ganzen Erdbeeren drin, aber ganz weich. Ich liebe das.
Ja, ne?
Wobei ich habe schon Kritik bekommen,
ja,
weil diese ganzen Früchte, habe ich nicht dran gedacht, die haben natürlich viel Feuchtigkeit noch in sich.
Ja.
Und damit ist es alles noch etwas flüssig. Aber es wird noch fester werden. Ich habe schon geguckt. Ich drehe immer so und gucke mal so ins Glas. Doch, da steht jetzt noch mehr.
Sind die Marmelade, die festigt sich ja im Laufe der Zeit.
Eben.
Man sagt, dass bestimmte Marmeladen so ab 4 Wochen danach.
So siehst du. Also
so
Finger weg.
Perfekt. Und manche Früchte haben ja selber Pektin, ja, und gelieren selber auch ein bisschen.
Deswegen Finger weg, wir lassen sie erstmal in Ruhe.
Nein, ich probiere jedes Glas aus.
Oh. Aber Leute, richtig selbstgemachte frische Erdbeermarmelade.
Wenn man die Gläser öffnet, ne? Dieser Duft, der da rauskommt. Oh, großartig. So lecker.
Ne? Aber wirklich, also du schaffst es echt, ne? Von Machiavelli zu Erdbeermarmelade.
Das ist doch das Tolle an einem Sonntagsfrühstück.
Ist es.
Dass man über alles so,
genau,
rumplappert. Und darum freuen wir uns natürlich.
Na?
Wenn ihr nächste Woche dabei seid wieder.
Wenn ihr nichts anderes zu tun habt.
Ja, nein. Ihr stellt euch natürlich den Bäcker schon die ganze Woche.
Selbstverständlich. Und empfehlt uns natürlich weiter.
Ja.
Und bewertet uns positiv auf, wo ist das, auf iTunes und so überall.
Ja. Ich werde nämlich jetzt auch ein Laugenbrötchen essen. Und zwar mit Südostasiensalat, ne? Krebsspänze in Asiensoße von Gosch. Oh, das ist so lecker.
Schleichfärbung.
Aber ach ja, Entschuldigung. Ja. Oh, ja. Das war nicht geschlichen, das war getrampelt. Also das ist vor allen Dingen ist das lecker.
Ja.
Und da freue ich mich jetzt nicht drauf. Ich bin verrückt. Esse ich nämlich jetzt auch noch.
Wunderbar. Ihr Lieben, einen schönen Sonntag.
Ja.
Und bis spätestens nächste
Morgen
Woche.
Einen guten Start in die Woche.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.